Beim erneuten Lesen der Königsgeschichten des Alten Testamentes hat mich eine Geschichte aufgrund ihrer Aktualität ganz neu angesprochen. Diese Geschichte sind eigentlich drei Geschichten in einer zugleich. Denn es ist zunächst die Geschichte einer Entführung, an die sich die Geschichte einer Krankenheilung anschließt und die mit der Geschichte einer Bekehrung endet. Wir hören jetzt diese Geschichte aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 5, die Verse 1 bis 19.
Naaman, der Heerführer des Königs von Syrien, war an Aussatz erkrankt. Er war ein tapferer Soldat und der König hielt große Stücke auf ihn, weil der Herr durch ihn den Syrern zum Sieg verholfen hatte. In seinem Haus befand sich ein junges Mädchen, das von syrischen Kriegsleuten bei einem Streifzug aus Israel geraubt worden war. Sie war Dienerin bei seiner Frau geworden. Einmal sagte sie zu ihrer Herrin: Wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt, der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Naaman ging zum König und berichtete ihm, was das Mädchen gesagt hatte. Geh doch hin, sagte der König. Ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm 7 Zentner Silber, 1,5 Zentner Gold und 10 Festgewänder mit. Er überreichte dem König von Israel den Brief, in dem es hieß: Ich bitte dich, meinen Diener Naaman freundlich aufzunehmen und von seinem Aussatz zu heilen. Als der König den Brief gelesen hatte, zerriss er sein Gewand und rief: Ich bin doch nicht Gott. Er allein hat Macht über Tod und Leben. Der König von Syrien verlangt von mir, dass ich einen Menschen von seinem Aussatz heile. Das sieht doch jeder. Er sucht nur einen Vorwand, um Krieg anzufangen. Als Elisha, der Mann Gottes, davon hörte, ließ er dem König sagen: Warum hast du dein Gewand zerrissen? Schick den Mann zu mir, dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. Naaman fuhr mit all seinen pferdebespannten Wagen hin und hielt vor Elishas Haus. Der Prophet schickte einen Boten hinaus und ließ ihm sagen: Fahre an den Jordan und tauche 7-mal darin unter. Dann bist du von deinem Aussatz geheilt. Naaman war empört und sagte: Ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen und sich vor mich hinstellen. Und dann würde er den Herrn, seinen Gott, beim Namen rufen und dabei seine Hand über der kranken Stelle hin und her bewegen und mich so von meinem Aussatz heilen. Ist das Wasser des Abana und des Parpar, der Flüsse von Damaskus, nicht besser als alle Gewässer Israels? Dann hätte ich ja auch in ihn baden können, um geheilt zu werden. Voll Zorn wollte er wieder nach Hause umkehren. Aber seine Diener redeten ihm gut zu und sagten: Herr, bedenke doch, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, du hättest es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt: Bade dich und du wirst gesund. solltest du es da nicht erst recht tun? Naaman ließ sich umstimmen, fuhr zum Jordan hinab und tauchte 7-mal in seinem Wasser unter, so wie der Mann Gottes es befohlen hatte. Da wurde er völlig gesund und seine Haut wurde wieder so rein wie die eines Kindes. Mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zu Elisha zurück, trat vor ihn hin und sagte: Jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Nimm darum von mir ein kleines Dankgeschenk an. Aber Elisha erwiderte: So gewiss der Herr lebt, dem ich diene, ich nehme nichts an. So sehr Naaman ihm auch zuredete, Elisha blieb bei seiner Ablehnung. Schließlich sagte Naaman: Wenn du schon mein Geschenk nicht annimmst, dann lass mich wenigstens so viel Erde von hier mitnehmen, wie 2 Maultiere tragen können. Denn ich will in Zukunft keinem anderen Gott mehr Brand- oder Mahlopfer darbringen, nur noch dem Herrn. In einem Punkt jedoch möge der Herr Nachsicht mit mir haben. Wenn mein König zum Tempel seines Gottes Rimmon geht, um zu beten, muss ich ihm mit dem Arm stützen und mich zugleich mit ihm niederwerfen. Der Herr möge mir das verzeihen. Elisha sagte: Kehre heim in Frieden.
Eine wahrlich dramatische Geschichte, die gleich mit einer Entführung beginnt. Da wird ein junges Mädchen von syrischen Kriegern bei einem ihrer Streifzüge aus Israel geraubt und nach Syrien entführt. Doch nun das ganz Erstaunliche: Anstatt mit Gott zu hadern und mit seinem Schicksal, was völlig verständlich wäre, nimmt es Anteil am Ergehen derjenigen, denen es als Haussklavin dienen muss. Ein junges Mädchen, das syrische Krieger geraubt und entführt haben, hadert nicht mit Gott. Warum hast du das zugelassen? Heißt es nicht in den Schriften: Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Und nun diese Entführung, Dienst als Haussklavin im fremden, ja feindlichen Land, im Haus des Oberbefehlshabers der syrischen Armee. Wäre dieser ein Ehrenmann, hätte er sofort einem Truppsoldaten befehligen können, mich zurückzubringen zu meinen Eltern nach Israel. Doch stattdessen nimmt er nur zu gern meine Dienste in Anspruch. So könnte das Mädchen mit Recht gedacht haben. Und dann erfährt dieses junge Mädchen, dass dieser Oberbefehlshaber an Aussatz erkrankt ist. Aussatz, heute als Lepra bekannt, galt damals als unheilbare Krankheit. Hätte das junge Mädchen nicht denken können, das geschieht ihm ganz recht. Das ist gewiss die Strafe Gottes dafür, dass er mich hier im fremden Land festhält und ich ihm als Haussklavin dienen muss. Doch nicht bittere Gedanken, kein Hadern mit Gott und mit seinem Schicksal, auch keine fromme Verurteilung dessen, der sie im fremden Land festhält, sondern Anteilnahme am Ergehen derjenigen, denen es als Haussklavin dienen muss. Ja, sogar Achtung ihnen gegenüber. Denn das junge Mädchen sagt, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt. Darf das nicht heißen, dass dieses junge Mädchen bereit ist, alles aus Gottes Hand zu nehmen, auch diese Entführung, auch wenn es noch gar nicht ahnen kann, dass durch ihre Vermittlung ihr Dienstherr, der Oberbefehlshaber der syrischen Armee, zum Glauben kommt. Der in die Grube geworfen und nach Ägypten verkaufte Josef sagt später zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Josef wurde zum Lebensretter für seine ganze Verwandtschaft. Und letzten Sonntag durften wir es uns neu sagen lassen, dass der unschuldig am Kreuz gestorbene zum Lebensretter für alle Menschen werden will. Es ist fast unbegreiflich, aber Gott kann selbst aus dem Bösesten, dass Menschen sich einander zufügen, noch etwas Gutes machen. Darf das aber heißen, dass selbst eine Entführung noch zu etwas Gutem dienen kann? Nach der Entführung und Hinrichtung einer jungen Christin aus Lemgo ist deren ungläubiger Vater zum Glauben gekommen, nachdem er miterlebte, wie viel Trost die Eltern der anderen ebenfalls hingerichteten jungen Mädchen aus ihrem Glauben schöpften. Bevor das junge Mädchen als Krankenschwester und Missionshelferin ins Ausland gegangen war, hatte sie in einem Gespräch zum Ausdruck gebracht, dass sie bereit wäre zu sterben, wenn nur dadurch ihr Vater zum Glauben käme. Nach der Ermordung eines Missionars sind die Eingeborene eines afrikanischen Stammes zum Glauben gekommen, als sie feststellten, dass die junge Witwe keinen Hass den Mördern ihres Mannes gegenüber empfindet. Das entführte junge Mädchen in unserer Geschichte ahnt nicht, dass es zum Wegbereiter des Glaubens nach Syrien wird. Darf das nicht heißen, dass auch diese Entführung letztlich einem ganz großen Ziel dienen muss? Nicht nur der Vermittlung einer Krankenheilung und einer sich anschließenden Bekehrung des zweithöchsten Mannes im Staate Syrien zum allein wahren, lebendigen Gott, sondern dass diese Entführung zugleich auch der Wegbereitung des Glaubens nach Syrien dienen muss. Und das alles konnte geschehen, weil ein Ältester in Israel einen bleibenden Eindruck auf ein junges Mädchen hinterlassen hat. Denn als das junge Mädchen erfährt, dass sein Dienstherr an Aussatz erkrankt ist, sagt es mitfühlend, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt. Das aber heißt, auch fern der Heimat, unter widrigsten Umständen, mitten in der Entführung, vergisst ein junges Mädchen den Propheten Elisa nicht. Ich habe mich gefragt, hinterlassen wir Älteren bleibende Eindrücke auf jüngere Geschwister? Sind wir ihnen Vorbild im Glauben? Werden sie sich nach Jahren noch gern und dankbar an uns erinnern? Ich bin dankbar, dass ältere Christen solch bleibende Eindrücke auf mich hinterlassen haben und dass ich von ihnen übernommene Lebensweisheiten noch heute nach 40 Jahren gern zitiere. Darf das nicht ein lohnenswertes Ziel für uns Ältere sein, einen positiven, einen bleibenden Eindruck auf jüngere Geschwister zu hinterlassen? Das junge Mädchen wird durch sein sich erinnern an den Propheten Elisa, fern der Heimat, mitten in der Entführung, zur Vermittlerin der Krankenheilung seines Dienstherrn. Denn das junge Mädchen sagt nicht nur, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in meiner Heimat lebt, sondern es fügt hinzu, der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Mir ist bewusst geworden, dass das junge Mädchen bei allem positiven Erinnern an Elisa nun doch etwas zu weit geht in seiner Verehrung des alten Propheten, indem es sein Vertrauen ganz auf Elisa setzt. Der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Hoffnung auf Heilung wird ganz auf Menschen gesetzt. Doch Heilung ist nicht das Werk von Menschen, sondern allein Gottes Werk. Das junge Mädchen aus Israel setzt seine Hoffnung ganz auf den Propheten. Und in gleicher Weise setzt der syrische König, dem Naaman als Oberbefehlshaber seiner Armee dient, seine Hoffnung ganz auf den König von Israel. Als Naaman ihm von dem Bericht des jungen Mädchens und der damit verbundenen Hoffnung auf Heilung in Israel erzählt, sagt der König zu Naaman: Ich werde dir einen Brief an den israelischen König mitgeben. Und in diesem Brief an den König in Israel heißt es: Wenn dieser Brief zu dir kommt, dann sollst du wissen, ich habe meinen Diener Naaman zu dir geschickt, damit du ihn vom Aussatz befreist. Der syrische König ist fest davon überzeugt, wenn in Israel jemand helfen und heilen kann, dann doch wohl zuerst der israelische König, der mächtigste Mann von Israel. Doch mit der Bitte um Hilfe, um Heilung, fühlt sich der israelische König nicht nur überfordert, sondern geradezu provoziert. Ich bin doch nicht Gott. Er allein hat Macht über Tod und Leben, so sagt er empört. Der israelische König weiß, dass er nicht helfen kann und befürchtet geradezu eine Provokation. Der syrische König sucht nur einen Vorwand, um Krieg mit mir anzufangen. So seine Reaktion auf die Bitte des syrischen Königs. Wenn Menschen nur auf ihre Kraft schauen, erkennen sie nur zu Recht ganz schnell ihre Grenzen. Und deshalb werden wir Menschen, die sich hilfesuchend an uns wenden, nur recht zur Hilfe werden können, wenn wir uns nicht auf unsere eigene Kraft und Fähigkeit verlassen, sondern mit Gottes Hilfe rechnen und auf seine Kraft vertrauen. Elisa erweist sich in dieser verfahrenen Situation einmal mehr als ein Mann, der sein ganzes Vertrauen auf Gott setzt. Schickt den Mann zu mir, dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. Elisa sagt nicht, dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Wunderheiler gibt. Sondern Elisa erweist sich als ein Mann, der ganz von sich wegweist und auf Gott hinweist. Und deshalb heilt Elisa auch den unheilbar kranken Naaman nicht. Weder mit Gebet noch mit Handauflegung. Ja, er begrüßt ihn nicht einmal. Zu Recht ist der ranghohe Würdenträger verärgert. Ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen. So schimpft er sicherlich lautstark. Doch statt einer Begrüßung lässt Elisa durch seinen Hausdiener dem hohen Gast nur ausrichten, er möge sich 7-mal im Jordan untertauchen. Das war nun wirklich zu viel für den zu befehligen, nicht aber zu gehorchen gewohnten Oberbefehlshaber. Voller Zorn drückt er seine enttäuschten Erwartungen an den erhofften Wunderheiler mit den Worten aus: Ich hatte gedacht, er würde zum Herrn, seinen Gott, beten und er würde seine Hand über den Krankenstellen hin und her bewegen und mich so von meinem Aussatz heilen. Doch nichts von alledem geschieht. Stattdessen schickt ihn Elisa lediglich an den Jordan, aber ohne seine Bekleidung und damit ganz von sich wegweisend. Nichts soll darauf hindeuten, dass er, Elisa, den kranken Mann geheilt hätte. Damit soll aber ganz deutlich werden, nicht er, Elisa, heilt Naaman, sondern Gott allein. Elisa, ein Mann, der ganz von sich wegweist und auf Gott hinweist. Und damit wird Elisa zu einem Mann, der anderen Menschen helfen will, ihr Vertrauen ganz auf Gott zu setzen und nicht auf Menschen. Vor vielen Jahren habe ich im Kindergottesdienst den Kanon gesungen: Schenk uns Beistand in der Not, denn Menschenhilfe ist nichts Nütze. Menschen sollen und dürfen lernen, ihr Vertrauen ganz auf Gott zu setzen. Der erste Schritt zu solch einem Vertrauen ist aber für Naaman ganzer Gehorsam. Denn nur auf der Grundlage eines ganzen Gehorsams erfährt der unheilbar kranke Naaman Heilung und findet zum Glauben an den alleinmächtigen Gott, der helfen kann. Voraussetzung für die wunderbare Heilung Naamans ist sein Vertrauen und sein Gehorsam. Ohne Vertrauen, wenn auch zunächst nur auf den großen Propheten, wäre Naaman nicht nach Samaria gereist. Doch dieses Vertrauen soll auf Gott gelenkt werden, weg von Menschen, weg von Elisa. Damit sich die Heilung vollziehen kann, ist nun aber auch ganzer Gehorsam erforderlich. Naaman soll sich 7-mal untertauchen im Jordan. Er steht vor der freien Entscheidung, Gehorsam im Vertrauen auf einen lebendigen Gott oder Empörung über eine unzumutbare Aufforderung. Ist nicht das Wasser des Abana und des Paber besser als alle Gewässer in Israel? So empört sich Naaman zunächst über diese unzumutbare Aufforderung. Naaman muss sich entscheiden, entweder 7-mal dieses rituelle Bad im Vertrauen auf Gott und im Gehorsam den Anweisungen Elisas gegenüber oder nur Empörung über eine unzumutbare Aufforderung. Und Naaman entscheidet sich nach weisen Zureden seiner Diener zum Gehorsam. Doch das ganz sicher nicht ohne die Spur eines Vertrauens, denn sonst hätte er gar nicht erst die weite Reise nach Israel angetreten. Ohne die Spur eines Vertrauens kein Gehorsam. Ohne ganzen Gehorsam keine Heilung. Ohne ganzen Gehorsam hätte Naaman keinen Grund gehabt, dieser unzumutbaren Aufforderung Folge zu leisten, im schmutzigen Wasser des Jordans zu baden. 7-mal mit dem Kopf unter Wasser. Als Heerführer des syrischen Königs gab es nur einen Menschen, dem er gehorchen musste, dem syrischen König und nicht dem israelischen Propheten. Wenn er dennoch der Aufforderung Elisas gehorcht, sich 7-mal im Jordan unterzutauchen, dann nur, weil ein Funken Vertrauen, ein Funken Hoffnung in ihm ist, dass das, was dieser Mann Gottes sagt, keine leeren Worte sind. Und so erfährt Naaman Heilung im Gehorsam und findet durch Gehorsam zum Glauben. Jetzt weiß ich, dass es nur in Israel einen Gott gibt, der helfen kann. Naaman sagt nicht, jetzt weiß ich, dass es nur in Israel einen Wunderheiler gibt, der helfen kann. Sondern jetzt weiß ich, dass es nur in Israel einen Gott gibt, der helfen kann. Diese Geschichte endet somit mit einer Bekehrung, einer Umkehr vom Vertrauen auf Menschen hin zum Vertrauen auf Gott. Und diese Umkehr vollzieht sich nicht nur im Herzen, sondern wird nach außen hin sichtbar und erkennbar. Denn Naaman bringt seinen neu gewonnenen Glauben, sein Vertrauen auf den allein wahren Gott mit den Worten zum Ausdruck: Ich will in Zukunft keinen anderen Gott mehr Brand- oder Mahlopfer darbringen, als nur noch dem Herrn. Naaman spricht nicht von dem Gott Israels als einen unter vielen Göttern, sondern er spricht von dem Herrn und damit von dem einzigen, wahren, lebendigen Gott, dem einzigen Gott, der helfen kann. Was für ein wunderbares Zeugnis eines Neubekehrten, eines neu zum Glauben gekommenen. Zum guten Schluss hat mich noch ein Nachsatz Naamans beeindruckt, der sich in einem nachdenkenswerten Zugeständnis seinem obersten Dienstherrn, dem König von Syrien, gegenüber ausdrückt. Als Naaman sich von Elisa verabschiedet, sagt er zu diesem: In einem Punkt möge der Herr jedoch Nachsicht mit mir haben. Ich muss meinen König stützen, wenn er zum Tempel seines Gottes Rimmon geht, um zu beten, und muss mich zugleich mit ihm niederwerfen. Der Herr möge es mir verzeihen. Und Elisa sieht in der Hilfeleistung Naamans seinem kranken König gegenüber kein ungutes Zugeständnis, keine fehlende Konsequenz oder mangelnde Glaubensstärke, sondern verabschiedet sich von ihm mit einem Segenswunsch. Und so wird die nach außen erkennbare Umkehr zum Zeugnis im ganzen Land Syrien, denn dem syrischen König wird es ganz sicher nicht entgangen sein, dass sein auf wunderbare Weise geheilter Heerführer seit seinem Israel-Besuch keinen anderen Gott mehr anbetet und opfert als nur dem Gott Israels. Und so muss es den syrischen König beeindruckt haben, dass sein Heerführer trotz seiner Umkehr, seiner Bekehrung zu einem anderen Gott hin, ihm dennoch die gewohnte Hilfeleistung nicht versagt. Ich musste an das Wort denken: Seid Untertan der Obrigkeit, so Gewalt über euch hat, solange ihr es mit eurem Gewissen verantworten könnt. Naaman hat diese Gewissensproblematik sofort mit Elisa besprochen, und der macht ihm das Herz nicht schwer, sondern entlässt ihn mit seinem Segen. Vor Gott kommt es auf die Herzenseinstellung an. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Vor wenigen Wochen standen wir als Ehepaar vor der Entscheidung, nehmen wir eine liebevolle Einladung zu einer mehrtägigen großen Geburtstagsfeier an, im Wissen, dass wir dann nicht an einem Ostergottesdienst teilnehmen können, da der Gastgeber noch kein Christ ist und damit ein Ostergottesdienst mit Sicherheit nicht auf dem Programm stehen wird. Wir haben die Einladung trotzdem bewusst angenommen, um unserem Gastgeber unsere Wertschätzung und Gegenliebe spüren zu lassen. Auch wenn wir damit sicher zum ersten Mal auf einen Ostergottesdienst verzichten mussten. Wenn unsere Liebe zu Gott an der obersten Stelle steht und ergänzt wird durch die Liebe zu unserem Nächsten, werden wir anderen Menschen zu einem Hinweis auf die noch viel größere Liebe Gottes zu uns Menschen werden können. Eine Geschichte, die es in sich hat. Die drei Geschichten in einer zugleich ist. Sind wir bereit, Ja zu sagen zu der Situation, in die uns Gott gestellt hat? Sind wir bereit, unser Vertrauen ganz auf Gott zu setzen und ihm ganz zu gehorchen? Sind wir bereit, uns von Gott gebrauchen zu lassen, an der Stelle, an der er uns hingestellt hat, um seine Liebe glaubhaft auszuleben? Wir wollen diese drei Fragen mit in das gemeinsame Gebet nehmen, zu dem ich uns jetzt einladen möchte. Wir wollen beten.